WDR 5 Quarks. Wissenschaft und mehr mit Martin Winkelheide.
Hallo und willkommen. Telefonieren, ja, das tun wir noch, aber doch ein bisschen weniger als früher. Das heißt nicht, dass wir uns weniger austauschen mit anderen. Das machen wir schon auch und vor allem über Messenger-Dienste. Und der Platzhirsch unter den Anbietern ist WhatsApp mit weltweit über 2 Milliarden Nutzern. Das ist eine Menge. Nun will WhatsApp seine Nutzungsbedingungen ändern und wer nicht zustimmt bis Mitte Mai, der fliegt raus. Viele Nutzer finden das nicht sehr nett und würden daher auch ganz gerne wechseln. Aber konsequent und für immer und ewig von WhatsApp lassen, das werden wohl nicht alle. Warum eigentlich nicht?
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Warum fällt uns der Abschied von WhatsApp so schwer? Das wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Wie ist das bei Ihnen? Würden Sie gerne einen anderen Messenger-Dienst nutzen? Was hält Sie davon ab? Schaffen Sie es, Freunde, Familie zum Wechseln zu überzeugen? Fürchten Sie vielleicht auch, abgehängt zu sein? Rufen Sie an 0800 5678 3x5. Oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Außerdem heute hier mal was Positives. Die Schule der Zukunft in Ansätzen gibt es sie heute schon. Wir besuchen eine Modellschule in Dresden. Am Anfang aber kümmern wir uns um eine selten gewordene Landschaft, die Flussauen. Auf alten Ölgemälden sieht man manchmal ja so grasende Kühe an Flüssen, manche stehen auf der Wiese, aber die ein oder andere Kuh steht zwischen Bäumen und mit ihren Füßen im Wasser. Typisch für eine Flussaue. Allerdings so richtig natürliche Flussauen, davon gibt es in Deutschland nur noch sehr wenige und das ist ein großes Problem. Denn Flussauen sind ja nicht nur nett für Kühe oder für uns zum Spazierengehen, sie sind auch wichtig für die Artenvielfalt, für den Hochwasserschutz. Quarks-Reporterin und Biologin Alexandra Hostert hat sich das mal angeguckt mit den Auen. Hallo Alex.
Hallo.
Flussauen sind ja eigentlich immer so Wiesen entlang des Flusses, da stehen ein paar Bäume und wenn man da durchläuft, holt man sich schnell feuchte Füße, oder?
Ja, so ungefähr kann man das sagen. Also in Flussauen, da ist wirklich alles ziemlich wild. Das ist jetzt nicht so eine Fläche, die man mal mit dem Rasenmäher einfach mähen kann, sondern da gibt's Kuhlen und Senken. Da ist hier mal ein umgestürzter Baum, da mal feuchtes Schilf oder halt ein matschiges Loch, wo man mit dem Schuh drin stecken bleibt.
Und solche natürlichen wilden Flussauen, gibt's die in Deutschland noch?
Davon gibt es nur noch sehr wenige. Also es gibt zwar noch viele Gebiete, die Aue heißen, zum Beispiel am Rhein. Und da ist es auch oft ganz schön. Da kann man vielleicht prima Fahrrad fahren oder spazieren gehen. Ohne sich nasse Füße zu holen, weil solche parkähnlichen Gebiete mit richtigen natürlichen Auen oft nicht mehr viel zu tun haben. Nur noch ein einziges Prozent der Auen, die es heute in Deutschland gibt, die sind noch sehr natürlich erhalten und weitere 8% weitgehend natürlich.
Woher weißt du das so genau?
Das weiß ich so genau, weil ich einen Bericht angeguckt habe, den das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Naturschutz heute veröffentlicht haben. Da haben die einen genauen Blick drauf. Sie wollen solche Gebiete schützen und dazu braucht es natürlich auch eine gute Dokumentation. Einen ähnlichen Bericht, den gab es schon 2009 mit ähnlichen Ergebnissen. Da hätte man jetzt vielleicht denken können, dass sich da was verbessert hat. Aber jetzt, mehr als 10 Jahre später, zeigt sich, viel hat sich beim Schutz der Auen nicht getan.
Viel hat sich nicht getan. Ist das ein Problem?
Das ist ein Problem. Und um das zu verstehen, hilft es, sich mal bewusst zu machen, wie so eine natürliche Aue überhaupt im Detail funktioniert und wie die aufgebaut ist. Also eine Flussaue, das ist ja eigentlich ein Gebiet, wo der Fluss, wenn gerade viel Wasser drin ist, über Wiesen, Schotterbänke fließen kann, in Wälder fließen kann, in Sümpfe oder Tümpel und diese Fläche einfach überschwemmt. Vielleicht da auch Bäume oder Sträucher mal umwirft. Also wirklich, wie gesagt, eine ziemlich wilde Natur. Und wenn dann wieder weniger Wasser da ist, dann zieht der Fluss sich einfach wieder zurück. Und daran sieht man schon, die erste ganz wichtige Funktion der Flussauen ist der Hochwasserschutz. Denn wenn Auen groß Naturismus und naturbelassen wären und da niemand wohnt, dann wäre es ja gar kein Problem, wenn die Flüsse sich einfach mal weiter ausbreiten würden und das Wasser würde auch niemandem in den Keller laufen.
Klingt schön, aber so ist es nicht. Es gibt ja immer wieder Hochwasser, von dem dann viele Menschen betroffen sind. Und viele Keller.
Genau, und das ist so, weil den Flüssen viele Auen genommen wurden, unter anderem. Also, weil viele Flüsse eben nicht mehr ein breites Bett mit vielen Nebenarmen und viel Platz haben, sondern die Flussbetten so ausgebaut wurden, dass die Flüsse jetzt in ziemlich engen, ja, Rinnen, kann man das nennen, fließen mit Deichen am Rand, wo Häuser oft dicht daneben stehen. Und das kann sich jeder, der Lust hat, sehr schön auf Luftaufnahmen im Internet mal angucken. Einfach an den nächsten Fluss ranzoomen und sich das anschauen. Das ist sehr eindrücklich, wie wenig Platz da oft zwischen Fluss und Häusern ist. Und in Zahlen ausgedrückt kann man sagen, rund 2/3 der Auenflächen in Deutschland können heute Hochwasser nicht mehr oder nur in sehr geringem Maße ausgleichen.
Also großes Problem, Hochwasserschutz, hast du gesagt?
Ja.
Gibt es noch andere Probleme?
Ja, Flussauen sind wichtig auch für andere Sachen. Sie sind zum Beispiel wichtig, weil sie Schadstoffe aus dem Wasser filtern können und so auch die Wasserqualität in den Flüssen verbessern. Sie sind wichtig dafür, dass sich Grundwasser bilden kann und sie speichern auch in den Böden Kohlenstoff, was ja im Hinblick auf den Klimawandel entscheidend ist. Andersrum, wenn man weiter Flussauen trockenlegen würde, dann würden auch Treibhausgase frei, was natürlich schlecht wäre.
Da sind wir sozusagen bei der Wasserqualität und beim Klimaschutz. Auf der anderen Seite, du hast das ja so erzählt, so eine wilde Aue, die hat Platz für viele Tiere und Pflanzen auch.
Ja, natürlich. Also die ist ganz wichtig für die Artenvielfalt, weil es da eben so viele verschiedene Lebensräume auf engem Raum gibt. Zum Beispiel Schotterbänke, die sehen zwar unspektakulär aus, sind aber ein wichtiger Lebensraum auch für viele Tiere, zum Beispiel bestimmte Vögel wie den Flussregenpfeifer. Dann gibt's kleine Tümpel da oft, da leben Frösche oder Kröten und andere Amphibien wie Gelbbauchunken. Da, wo Auen sehr häufig überschwemmt werden, wachsen dann andere Pflanzen als dort, wo das Wasser nur seltener hinkommt. Viele der Bäume sind dann wieder wichtig für Biber. Also das ist insgesamt eine sehr große Vielfalt.
Aber ich meine, wenn die Auen aus so vielen Gründen so wertvoll sind, dann könnte man doch auch was tun, um sie besser zu erhalten, oder?
Ja, das wäre wünschenswert. Das Problem ist nur, Flüsse sind eben nicht nur wichtig für Hochwasserschutz und Natur, sondern sie sind auch wichtige Wasserstraßen und viele Menschen wohnen an Flüssen, wie zum Beispiel in den Ballungsgebieten am Rhein. Das heißt, an vielen Stellen kann man jetzt nicht einfach Dämme abreißen und dem Fluss wieder mehr Raum geben, weil die Orte schon viel zu nah an ihn rangewachsen sind. Aber an anderen Stellen, da versucht man das, den Auen wieder mehr Raum zu geben. Da werden Deiche zurückverlegt, zum Beispiel an der Elbe oder an der Havel wurden alte Flussarme wieder mit dem Fluss verbunden. Und die Strategie für die biologische Vielfalt in Deutschland, die sagt, man möchte die Überflutungsflächen wieder um 10% vergrößern. Da ist man noch weit davon entfernt.
Also Fazit, Flussauen sind wichtig, auch hier in Deutschland, das ist unbestritten. Und es gilt, die Auen wieder zu fördern. Aber es gibt eben im Moment noch sehr wenige natürliche Auen und das, sie besser zu schützen, ist in den letzten Jahren nicht gelungen. Richtig?
Richtig.
Alexander Hostert für WDR 5 Quarks, Wissenschaft und mehr. Vielen Dank, Alex.
Sehr gerne.
Heute letzter Schultag, dann Osterferien. Das klingt bombastisch, aber ich meine, so viele Tage in der Schule haben die meisten Kinder ja bislang nicht gehabt. Und es gäbe auch viel zu maulen. Es hakt bei den regelmäßigen Corona-Tests von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern. Luftreiniger, in den meisten Schulen Fehlanzeige. Digitalisierung, die hinkt dem hinterher, was man bräuchte. Also Gründe zu klagen gibt es reichlich. Umso wichtiger finde ich, sich auch mal gute Beispiele anzugucken. Die eigentliche Frage ist ja, wo soll es eigentlich hingehen mit der Bildung? Was ist gute Bildung und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? In Dresden versucht die Universitätsschule, Antworten auf genau diese Fragen zu finden Und WDR 5 Quarks Reporterin Laura Millmann hat die Modellschule besucht, kurz bevor die Corona-Krise losging, und auch später nochmal nachgehört, wie das denn so klappt mit dem Distanzunterricht.
Auf den ersten Blick sieht die Universitätsschule Dresden wie eine ganz normale Schule aus. Untergebracht ist sie in einem ehemaligen DDR-Schulbau mit grauer Fassade und alten Graffitis an den Wänden. Erst wenn man das Gebäude betritt, merkt man, dass hier einiges anders läuft. Die Türen der Klassenräume stehen weit offen und überall im Gebäude haben sich Schülerinnen und Schüler verteilt, um an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.
Ich glaube, das Wichtigste für gelingendes Lernen ist, dass Kinder begeistert sind, dass Kinder in die Schule kommen können und wissen, die Schule ist keine Abgrenzung vom Leben, sondern die Schule ist das Leben. Und ich kann hier all das erforschen, lernen, was mich interessiert. Und mir wird der Rahmen dafür geboten,
erklärt Grundschulleiterin Maxi Hess. Theoretisch ist dieser Ansatz nicht neu. Bereits seit über 100 Jahren setzt beispielsweise die Reformpädagogik auf projektbasiertes, selbstbestimmtes Lernen. Als zukunftsweisend gilt der Schulversuch in Dresden, weil er die Idee der Projektarbeit mit den Möglichkeiten der Digitalisierung zusammenbringt. Eine Gruppe von 5 Klässlern sitzt gemeinsam um einen Tisch herum, jeder einen eigenen Laptop vor sich. Lore und Tim erzählen, woran sie gerade arbeiten.
Wir haben das Projekt, wenn Menschen flüchten müssen, dann machen wir einen Film. Nächste Woche gehen wir auch in ein Haus, wo sich auch dann geflüchtete Menschen mit Deutschen immer treffen und interviewen die dort und machen auch ein Plakat dazu.
Also unsere Forscherfragen sind, welche ist die beliebteste Route von Flüchtlingen? Wie fühlt sich ein Flüchtling, wenn er flüchtet gerade, ne? Und welche Fahrzeuge benutzen Flüchtlinge, wenn sie flüchten? Weil das ist, weil sie können alle möglichen benutzen.
Projektarbeit läuft so ab, dass wir zuerst Besprechungen haben, was wir in den letzten Tagen gemacht haben. Dann haben wir Zeit, um die Aufgaben, die wir dort auch besprochen haben, zu machen. Dann kommt der Endspurt und danach die Dokumentation.
Den Laptop nutzen sie vor allem für Recherchen und die Organisation. Alle Schüler bekommen täglich über die schuleigene Software einen individuellen Stundenplan zugeschickt. Außerdem können sie online jederzeit Zwischenergebnisse mit ihrer Gruppe teilen und sogar Termine für Feedbackgespräche mit ihrem Lernbegleiter buchen. Aber
das Lernen findet nicht durch den Computer statt und auch nicht vom Computer. Das muss immer noch von den Schülerinnen selbst vollzogen werden. Und wir nutzen wirklich diese Software in erster Linie davon, dass der Lernprozess unterstützt wird, weil er organisiert wird.
Sagt Anke Langner, Professorin für Erziehungswissenschaften an der TU Dresden. Sie hat das Konzept der Universitätsschule federführend entwickelt. 15 Jahre lang läuft der Modellversuch insgesamt. In dieser Zeit werden über die Software anonymisierte Daten der Schüler gesammelt, die Anke Langner und ihr Team dann auswerten. Die Hoffnung ist, Erkenntnisse über Lern- und Entwicklungsprozesse sammeln zu können. Das sächsische Kultusministerium hat den Schulversuch genehmigt und die Universitätsschule befindet sich in städtischer Trägerschaft. Das heißt, sie ist finanziell nicht besser gestellt als andere Schulen. Zwar sei die Anschaffung der Laptops vergleichsweise teuer gewesen, sagt Anke Langner, dafür sei an anderer Stelle gespart worden, beispielsweise bei den Kosten für ganze Klassensätze von Schulbüchern.
10 Meter lang.
Bis zu 10 Meter war der. Das ist einer der ersten
Richtig
Fische.
Richtig schwer.
So, und den könntest du jetzt aufzeichnen. Dann schreibst du mir den Namen auf.
Ich schreibe jetzt.
Schon die Erst- und Zweitklässler lernen überwiegend in Form von Gruppenprojekten, auch wenn sie noch nicht alleine an Laptops arbeiten dürfen. Ihre Ideen werden deshalb an einer analogen Projektbörse im Flur aufgehängt.
Naja, da suchen wir uns eine Frage aus, also eine Forscherfrage. Und dann müssen wir das zum Beispiel präsentieren. So zum Beispiel ein Plakat oder ein Experiment oder.
Wir gehen in die Bibliothek oder gucken auf dem Computer, was wir da alles finden. Und dann finden wir raus das und das. Und dann zeigen wir das für die Gruppe.
Meine Frage war, wie leben Steinzeitmenschen und wie haben Könige und König gelebt? Also das, was ich schreiben sollte, bin ich jetzt auch fertig. Und dann werde ich das wohl bald präsentieren.
Die Lehrerinnen und Lehrer, die hier Lernbegleiter genannt werden, sind dafür verantwortlich, dass die Projekte insgesamt die Inhalte abdecken, die im sächsischen Rahmenlehrplan vorgeschrieben werden. Auch Lesen, Rechnen und Schreiben kommt natürlich nicht zu kurz. In sogenannten Werkstattphasen lernen die Kinder alle Grundlagen, die sie für die Arbeit an ihren Projekten brauchen. Und dort direkt anwenden, wie Anke Langner erklärt.
Natürlich sollen die Kinder hier alle die Kulturtechniken lernen, aber sie sollen die Kulturtechniken nachhaltig mit Sinn und Bedeutung lernen. Das Lesen und Schreiben kommt so und so immer darüber, dass man halt was aufschreiben will, ne?
Schlei-Ei, da haben wir wieder das Ei. Das Ei schreibt man mit
EI.
Dieses eigenständige Lernen, das die Kinder an der Universitätsschule vom ersten Tag an beigebracht bekommen, hat sich in der Corona-Krise bezahlt gemacht, meint Schulleiterin Maxi Hess. Sie berichtet, dass die Kinder auch im Distanzunterricht in kleinen Gruppen virtuell an ihren Projekten arbeiten konnten. Inzwischen findet auch an der Universitätsschule wieder Präsenzunterricht statt. Vieles fühlt sich fast wieder normal an, doch Anke Langner hofft, dass es an den Schulen in Deutschland nicht einfach so weitergeht wie bisher. Die wichtigste Erkenntnis sollte ihrer Meinung nach sein, dass Digitalisierung absolut notwendig ist, aber ohne ein pädagogisches Konzept niemals richtig funktionieren kann.
Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt ein Smartboard vorne dran haben und versuchen, alles, was wir vorher analog gemacht haben, digital zu machen, sondern wir versuchen wirklich über Prozesse auch nachzudenken, die wir mit Hilfe der Digitalisierung anders gestalten können. Also das wäre eine Hoffnung, die von dieser Schule ausgeht, dass Leute verstehen, dass doch manche Dinge möglich sind, die man sich vorher nicht getraut hat zu denken und geschweige denn halt umzusetzen.
Schule der Zukunft. Laura Millmann war das über die Universitätsschule in Dresden. Sie war dort als Präsenzunterricht noch oder wieder möglich war und zwischendurch hat sie auch mal nachgefragt, wie es so klappt mit dem Homeschooling. Warum fällt uns der Abschied von WhatsApp so schwer? Das haben wir Sie gefragt. Wir haben schon Rückmeldungen bekommen. Frau Wiesling hat uns angerufen und uns auf unseren sehr analogen Messenger draufgesprochen genannt, Anrufbeantworter.
Ich habe seit etwa einem Jahr WhatsApp. Ich kann sagen, es ist ein Zeiträuber. Es gefällt mir überhaupt gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da doch zu offen korrespondiert wird. Schnell, hastig, unüberlegt. Und ich möchte da gerne wieder ganz langsam wieder von Abstand nehmen.
Das klingt nach einem gar nicht so schweren Abschied. Frau Wiesling war das. Und Peter Schwers hat uns gemailt. Gerne würde ich eine andere App benutzen, jedoch müssten dann ja alle mitmachen. Und daran scheitert es immer wieder. Wenn alle Apps kompatibel wären, hätten wir schon längst gewechselt. Und die Erfahrung von Felix Bayer, der uns geschrieben hat, ich glaube, viele wissen gar nicht um die Alternativen oder sind einfach ein bisschen zu bequem, sich damit auseinanderzusetzen. Meine ganze Familie ist schon umgezogen zu Signal und ich hoffe, dass noch viele folgen werden. Es bietet die gleichen Funktionen wie WhatsApp mit dem Vorteil einer End-to-End-Verschlüsselung und ist kosten- und werbefrei. Warum fällt uns der Abschied von WhatsApp so schwer? Diskutieren Sie mit. Wie ist das bei Ihnen? Würden Sie gerne andere Messenger-Dienste nutzen? Hält Sie was davon ab? Und wenn ja, was? Schaffen Sie es, Freunde oder die Familie zum Wechseln zu bringen und sie zu überzeugen? Rufen Sie an 0800 5678 3x5 oder schreiben Sie an quarks@wdr.de.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Michael Stein aus dem Quarks-Team ist Wissenschafts- und Technikjournalist und er hat mir vor der Sendung gesagt, ein Leben ohne WhatsApp ist möglich. Es gibt reichlich Alternativen. Das ist doch ein guter Startpunkt. Hallo Michael.
Hallo, ich grüße dich.
Du beschäftigst dich ja schon ein paar Jahre mit digitalen Themen, seit 30 Jahren, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, ungefähr.
Digital Native würdest du dich aber nicht nennen, oder?
Ich bin so
also kannst du noch einen Brief schreiben?
Ich kann noch einen Brief schreiben, genau, das habe ich
auch mit der Hand
gelernt, auch mit der Hand, genau. Bin noch ganz analog aufgewachsen und habe so die ersten digitalen Unterhaltungen dann in den sogenannten Mailbox-Diensten geführt, die es damals so gab. Das war schon ziemlich cool. Damals eben mit Modem konnte man dann eben Kontakt zu anderen Menschen. Genau so war es, ja, ganz genau. Dann kamen so Sachen wie CompuServe oder AOL, da war ich auch sehr aktiv drin. Das kennt natürlich auch heute keiner mehr. Das war aber durchaus schon vergleichbar, so wie heute eben auch so Chats funktionieren oder auch wie heute solche Messenger-Dienste funktionieren. Und irgendwann ist dann eben auch die SMS dazugekommen und hat dann ganz viel bei mir jedenfalls verdrängt.
Und heute nutzt du Messenger-Dienste?
Ja, klar, natürlich. Es ist natürlich praktisch, weil, ne, man weiß ja jeder, man kann mal eben kommunizieren, man muss nicht großartig eine Anrede erstmal formulieren oder sowas, sondern man kann einfach jemanden ansprechen, man kann vielleicht sogar die Unterhaltung einfach fortsetzen, da wo sie, was weiß ich, vor 2 Tagen oder so aufgehört hat oder ähnliches. Man kann auch mal eben ein Foto nach Hause schicken auf gleichem Weg, man muss da keine großen Formalitäten einhalten und so. Und ich nutze auch häufig eben diese Videotelefonie-Funktion, die es bei Messengern gibt, gerade jetzt eben in der Corona Zeit natürlich, klar. Was ich persönlich allerdings nie benutze, das sind diese Sprachnachrichten, da rufe ich dann lieber jemanden ganz direkt an.
Warum? Und, weil das so ein bisschen ins Leere geht und ein bisschen einseitig ist?
Genau. Ja, genau. Weil ich denke, dass man dann, wenn man sowieso mit jemandem sprechen will, dann kann man es ja auch einfach direkt tun. Und mich nervt zum Beispiel, dass Menschen so im Zug oder auf der Straße, wenn ich die dann beobachte, sich so das Handy vors Gesicht halten, da laut reinsprechen und dann, ich höre das dann und die Sprachnachricht Antwort, die wird dann auch mit eingeschaltetem Lautsprecher abgehört. Da erfährt man dann immer Dinge über seine Mitmenschen, die man eigentlich nie wissen wollte. Ich denke dann immer, naja, das Handy ist ja eigentlich gebaut worden dafür, dass man sich's ans Ohr hält und so würde ich es halt dann auch halten.
Also eher so eine evolutionäre Fehlentwicklung.
Könnte man sagen, ja.
Gucken wir uns mal WhatsApp an. Wieso ist genau dieser Dienst eigentlich so erfolgreich geworden?
Tja, das ist, kann man ganz schwer so richtig nachvollziehen. Also im Grunde hat ja das mobile Chatten mit der SMS angefangen und solche Chatdienste, so auf dem Computer, gab es natürlich schon lange vorher, auch ICQ zum Beispiel, war ganz, ganz beliebt Anfang der 2000er Jahre. Und WhatsApp ist dann 2009 von 2 Entwicklern gemacht worden, auch deswegen, weil die was Werbefreies machen wollten, was werbefrei bleiben sollte, was ganz einfach bedienbar sein sollte und es sollte auch kostenlos sein, ganz am Anfang, denn das war wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum das so schnell so beliebt geworden ist, weil jede einzelne SMS kostete ja noch Geld vor ein paar Jahren.
Aber ich meine, da gab es dann auch schon Flatrates und sowas, ne?
Ja, aber das war dann noch eher die Ausnahme. Heute ist ja so kommt ja die SMS sozusagen oder die SMS Flatrate so wirklich einfach mit dazu. Die muss man gar nicht mehr großartig mit buchen, weil das die Unternehmen, die Carrier auch nicht mehr viel kostet. 2014 hat dann Facebook den Dienst übernommen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Meilenstein, warum das dann so richtig losging. Die ursprünglichen Entwickler haben dann die Firma auch verlassen, auch deswegen, weil Facebook dann irgendwann gesagt hat, dass die zukünftig Werbung eben auch in WhatsApp machen wollen und mittlerweile ist eben ja WhatsApp für viele Menschen im Grunde gleichbedeutend für Messaging. Es ist ein bisschen so wie Tesafilm oder Tempotaschentücher mit einem WhatsApp. Das ist einfach, ja, ich schreibe dir mal eben eine WhatsApp, wird ja auch gesagt, also eine WhatsApp-Nachricht. Insofern, ja, ist der Erfolg von WhatsApp schon ziemlich, ziemlich schnell gegangen.
Barbara Besser aus Münster hat uns erreicht. Schönen guten Tag, Frau Besser.
Hallo.
Sie finden es eigentlich ganz gut, dass man nicht, also dass es sich rumspricht, dass man nicht bei WhatsApp sein muss, richtig?
Ja, also ich schwinge schon seit Jahren die Fahne gegen WhatsApp. Seit Jahren.
Wie machen Sie das?
Also ich kann Ihnen mal erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich war beim Friseur, wie Frauen es ja so tun.
Das ist sozusagen der altmodische Messenger-Dienst.
Nein. Und meine Friseurin legt mir immer schon die Brigitte Woman dahin. Und in der Brigitte Woman war eine Kolumne von einer Julia Karnick, die da eine ganze Zeit lang regelmäßig geschrieben hat. Und diese Kolumne war übertitelt Mein erstes Mal. Denkt man natürlich was anderes. Ich glaube, das war vor 4 oder 5 Jahren. Jedenfalls habe ich das gelesen und in dieser Kolumne Mein erstes Mal beschrieb sie, wie sie aus WhatsApp aussteigt.
Und das fand sie anregend?
Das fand ich total anregend. Also ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht mal ein Smartphone so richtig. Ich habe nur ein normales Handy. Und meine Geschwister und ich haben eine weit über 90-jährige Mutter. Und die Brüder wollten, dass ich mit einem Smartphone in die Familiengruppe einsteige. Und dann habe ich gesagt, Jungs, wenn ihr die ganze Gruppe nach Threema verlegt, oder heißt das Threema mit TH?
Threema,
ne?
Ja. Threema. Mhm. Dann mache ich mit, sonst nicht. Dann gab es einiges an Gegrummel und dann hat mir einer von denen sein altes Smartphone zur Verfügung gestellt und jetzt benutze ich das ausschließlich für die Familienkommunikation.
Hm. Und die ganze Familie ist drin, sozusagen?
Meine Brüder. Mhm. Meine Brüder und ich.
Ja.
Und die Brüder haben zum Teil auch zusätzlich noch WhatsApp, aber ich habe mich stur gestellt.
Hm. Aber das sieht man doch, wie wichtig es ist, Friseurläden offen zu halten. Frau Besser, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich würde den Michael Stein gerne nochmal mit einbeziehen, ja, weil den erreicht übrigens auch keiner über WhatsApp. Warum eigentlich nicht, Michael?
Also es hat mehrere Gründe. Also der erste Grund ist, weil ich es einfach nicht brauche. Ich nutze die ganz normale Telefonfunktion, ich schreibe E-Mails und wenn ich denn Messenger-Funktionen brauche, dann habe ich die Möglichkeit, diesen Dienst iMessage bzw. SMS-Nachrichten, das ist ja auf dem iPhone ist das eins, zu benutzen. Und da gibt es auch Gruppenchats zum Beispiel. Und es gibt außerdem wirklich viele andere Messenger-Dienste, wie zum Beispiel...
Frau Besser hat ja das, Threema was die Frau Besser, schon.
Genau, das nutze ich auch.
Drin?
Genau,
ja, klar. Sind Sie noch drin?
Ah, super. Ja, das freut mich. Hier können wir uns zu dritt unterhalten.
Genau. Und
Michael,
es gibt ja auch Signal. Ja, genau. Es gibt ja auch Signal. Das haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe einfach nie eine Notwendigkeit gesehen, da jetzt unbedingt WhatsApp zu benutzen. Und der zweite Grund ist einfach, ja, WhatsApp gehört zu Facebook. Und Facebook ist ein Unternehmen der Werbeindustrie. Und ja, die verdienen einfach mit personalisierter Werbung eben Geld. Also das heißt, das ist Werbung, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Die Werbung kennt dann auch meine Bedürfnisse. Also letztendlich manipuliert sie mich natürlich irgendwo.
Magst du auch nicht so richtig, ne? Wenn ich das richtig
mag ich auch nicht so richtig, genau. Und ich empfinde das einfach, ja, die Beobachtung durch Firmen der Werbeindustrie als Einschränkung meiner Freiheit, das kann man anders sehen, ich sehe das aber so. Und dann auch so diese Funktion, dass ich mein Adressbuch freigeben soll, um WhatsApp wirklich gut nutzen zu können, das ist auch für mich ein absolutes No-Go, weil ich müsste ja im Grunde jeden Einzelnen fragen, der da in meinem Adressbuch steht, ob sie oder er damit einverstanden ist, denn Facebook speichert eben auch die Kontaktdaten der Nutzer aus meinem Adressbuch, die gar nicht bei WhatsApp oder bei Facebook sind. Also das sind so zwei Gründe, warum ich das nicht mache.
Frau Besser, bei Threema müssen Sie da auch sagen, okay, mein Adressbuch frei, gebe ich?
Nein, also was viele sagen, wenn ich sage, Threema oder Signal, Signal hat ja auch gute Kritiken bekommen, die sagen ja immer, das kostet ja Geld. Ich meine, Tatsache ist, es kostet Geld. Es kostet einmalig 2,99 €. Das ist weniger als eine halbe schlechte Pizza.
Nö, glaube ich nicht. Kriegen Sie noch nicht mal eine halbe Pizza für. Kriegen Sie ein Pizzastückchen für. Okay. Also, Michael, vielleicht erzählst du nochmal, wie ist denn das bei den anderen Messenger-Diensten? Also wir haben Threema, haben wir jetzt schon genannt, ne?
Ja, also bei Threema ist es so, also wird auch verschlüsselt, die Kommunikation, und es werden aber eben keine Telefonnummer meiner Kontakte jetzt irgendwohin übertragen, die Server von Threema, die stehen in der Schweiz, und das heißt, das unterliegt eben auch zum Beispiel nicht den US-amerikanischen Datenschutzbestimmungen, sondern eben europäischen Datenschutzbestimmungen, konkret eben den Schweizer Datenschutzbestimmungen. Es ist so, dass man bei Threema eben ganz sicher sein kann, dass derjenige, der da auf der anderen Seite ist, auch tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt, weil man, dieses Wort three, also drei, das sind drei Punkte, da kriegt also jeder Nutzer sozusagen, je nachdem wie gut man den kennt, den die andere Seite eben kennt, kriegt dann eben ein, zwei oder drei Punkte, das heißt also, wer drei Punkte hat in meinem Kontaktverzeichnis, den habe ich schon mal persönlich getroffen, da kann man dann also tatsächlich so eine Art virtuellen Handshake machen, man kann die beiden Smartphones gewissermaßen aneinander halten und mit dem eigenen Smartphone dann den QR-Code des anderen scannen und weiß dann auf diese Weise, das ist wirklich der andere. Wenn ich also dem jetzt irgendwas schreibe, irgendwas schicke, dann ist das auch wirklich der andere und ich muss nicht befürchten, dass da jemand anders mithört und so weiter. Also Threema ist tatsächlich eben nicht kostenlos. Das ist wahr. Das kostet je nachdem, was die gerade für eine Aktion machen. Ich glaube, es kostet im Moment 3,99 €. Ich glaube, es gibt es auch manchmal für 2,99 €. Und dann, damit verdienen die ihr Geld. Und da gibt es keine Werbung und deswegen ist das so. Bei Signal ist es ein bisschen anders, da ist es kostenlos. Und ich denke,
das ist natürlich ein Vorteil, ne? Weil da gucken schon viele
absolut
drauf, ne?
Ja, absolut. Das ist, denke ich mal, auch wirklich ein Grund, warum Signal im Moment so boomt, auch vor Threema eben tatsächlich. Und die machen das im Grunde auch alles, das, was WhatsApp auch macht und was Threema auch macht. Es gibt nur keine Statusmitteilung da. Es wird auch zu Ende verschlüsselt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil.
Statusmitteilung auch, heißt?
Dass man also was ich sagen gut, kann, wie es mir gerade geht.
Ach so.
Ja. Sowas, genau. Das, ne? Und man kann zwischen eben Android und auch iOS-Geräten, also kann auch über Kreuz gewissermaßen, kommt nicht drauf an, was man für ein System hat. Das ist bei Threema und WhatsApp natürlich auch so. Mhm. Also es gibt reichlich Alternativen. Man muss nicht unbedingt bei WhatsApp sein.
Ich sag mal herzlichen Dank an Frau Besser und Grüße nach Münster. Und Bastian Meyer aus Bottrop hat uns erreicht. Herr Meyer, Sie sind nicht unbedingt ein WhatsApp-Fan, kann man sagen, oder?
Ja, hallo erstmal. Ich habe nie WhatsApp besessen, nie installiert, weil halt auch schon vorher in den AGBs bekannt war, dass halt WhatsApp halt auch Zugriff auf sämtliche Fotos hat und dann natürlich dann auch diese Sachen verwerten kann, die halt über WhatsApp geteilt werden. Und das war mir halt damals schon fremd. Und da bin ich halt ständig schon auf der Suche nach Alternativen gewesen und sehe natürlich, dass viele dahin gewandert sind, hängt halt sehr viel damit zusammen, dass es halt erstens kostenlos war, zumindest zum Anfang, jetzt kostet es ja irgendwie 1 Euro oder sowas. Und es war natürlich sehr, sehr einfach zu bedienen. Das sind sehr, sehr gute Vorteile. Jetzt merken wir, oh, datenschutzmäßig gefällt uns das doch alles nicht mehr so und wechseln jetzt zu anderen Anbietern und suchen uns eigentlich welche raus, die eigentlich wieder dasselbe Problem haben, vielleicht ein bisschen in anderer Weise. Nämlich, dass man nur mit denjenigen kommunizieren kann, die denselbigen Anbieter gewählt haben. Also wenn ich zu Threema gehe, kann ich nur mit Leuten kommunizieren, die auch Threema installiert haben und nutzen. Oder genau dasselbe bei Signal und Co. Jetzt gibt es natürlich auch Messenger, die sind aber nicht so weit verbreitet, die nutzen halt ein gemeinsames Protokoll, sind aber unterschiedliche Anbieter. Das ist so vergleichbar wie mit dem E-Mail-Verkehr. Wenn ich jetzt eine E-Mail-Adresse bei T-Online habe, kann ich trotzdem jemandem schreiben, der bei web.de oder vielleicht bei posteo oder mailbox.org ist. Das ist einfach ein Protokoll, auf das sich verschiedene Anbieter verständigt haben und dann ist das natürlich interoperabel. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Messenger, die das Protokoll zum Beispiel Jabba nutzen. Das gibt es dann auch oder als Alternative oder das heißt dann auch XMPP, glaube ich. Gibt es auch in einer verschlüsselten Variante mit einem zusätzlichen Protokoll, Omemo heißt das. Ich weiß jetzt nicht, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere, die vielleicht auch sich auf ein gemeinsames Protokoll festgelegt haben und dieses halt nutzen.
Michael, magst du direkt was dazu sagen?
Ja, also es gibt sowas natürlich, aber es ist natürlich, so wie Sie gerade schon sagten, es ist etwas, was der Normalnutzer, die Normalnutzerin natürlich nicht so ohne weiteres kennt. Und man muss natürlich trotzdem, wenn man, sagen wir mal, aus einem System 1 jemanden aus dem anderen System erreichen will, dann müssen natürlich die jeweiligen Personen schon auch ein Nutzerkonto bei dem jeweiligen Messenger haben, sonst würde ich ihn ja nicht erreichen können. Und dann fragt man sich natürlich immer, warum muss ich das dann überhaupt haben? Warum kann ich dann nicht zum Beispiel gleich die E-Mail nutzen, denn wenn man sich solche Apps anguckt, mit denen man heute kommuniziert, auf dem Smartphone zum Beispiel, meine Mail-App zum Beispiel, da kann ich gar nicht so einen richtigen Unterschied sehen, ob das jetzt eine Messenger-App oder eine E-Mail-App ist. Also das heißt, ich sehe da die Notwendigkeit auch nicht. Warum soll ich mich da jetzt mit einer extra App beschäftigen? Warum soll ich die jetzt nochmal extra einrichten und konfigurieren, um dann letztendlich das Gleiche oder den gleichen Komfort zu haben, den ich zum Beispiel auch mit einer E-Mail habe. Also es gibt Alternativen, die aber eben so für den Normalnutzer eben nicht so ohne weiteres nutzbar sind.
Weil man zu viel wissen muss, um das zu nutzen
genau,
und einzurichten?
Genau, oder? Man muss sie natürlich kennen, man muss sie einrichten, man muss letztendlich dann auch wissen, was man da genau tut. Und das ist natürlich die Hemmschwelle ist bei zum Beispiel der Nutzung von WhatsApp oder eben solchen Systemen wie Threema oder Signal natürlich deutlich niedriger einfach. Aber das, was der Hörer sagt, stimmt natürlich. Also das heißt, wenn ich bei Signal bin und mich für Signal entscheide oder bei Threema, dann kann ich andere nur dann erreichen, wenn die ebenfalls ein Konto dort bei diesen Messengern haben.
Aber diese Gebrauchsfreundlichkeit, sag ich mal vorsichtig, ist natürlich auch ein Grund, warum viele WhatsApp nutzen. Warum der Abschied so schwer fällt, darüber diskutieren wir heute. Und Sie können gerne auch von Ihren Erfahrungen berichten, auch mit anderen Messenger-Systemen. 0800 567 83 mal die 5 oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Hier ist WDR 5, Quarks, die Wissenschaft. Und wir reden über WhatsApp und welche Alternativen es gibt im Bereich der Messenger-Dienste. Rosemarie Neumann aus Bielefeld hat uns erreicht. Schönen guten Tag, Frau Neumann. Wir dachten uns, wir lassen auch mal eine Freundin von WhatsApp zu Wort kommen. Bitte sehr. Sie finden es praktisch, oder?
Ja, ich finde es sehr praktisch. Nutze das seit etwa 6 Jahren, gut 6 Jahren, fast 7. Und finde vor allen Dingen gut, dass ich ein Foto, was ich mit dem Smartphone gemacht habe, unproblematisch anhängen kann an die Nachrichten. Es kostet mich kein Geld und ich habe auch kein Adressbuch freigeben müssen. Werbung bekomme ich auch nicht. Also ich mache offensichtlich irgendetwas falsch.
Wie haben Sie es gemacht?
Ja, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Es ist ja 6 Jahre her und ich bekomme, wie gesagt, auch wenn Sie von Werbung sprechen, ich kriege keine Werbung. Ich habe auch noch nie Geld dafür bezahlt. Das ist offenbar, bin ich da die Einzige? Keine Ahnung.
Werbefreies WhatsApp, geht das, ja. Michael Stein?
Ja, ich habe
ja, also es gibt erstmal direkt in WhatsApp gibt es im Moment noch keine Werbung. Das wird sich aber wahrscheinlich sehr, sehr schnell ändern.
Gut,
weil
in
das
der Zukunft
hat Facebook
kann ich nie
angekündigt,
gucken.
Dass ja. Genau, natürlich, klar, auf jeden Fall. Und es ist eben so, dass eben die Daten, die beim Surfen in oder bei der Nutzung von WhatsApp erzeugt werden, die dabei gewonnen werden, dass die im Hintergrund eben tatsächlich auch benutzt werden, um einen bei den anderen Surfgängen im Internet eben zu beobachten und letztendlich alle Daten zusammengenommen, also das, was man im Internet sonst macht und das, was man bei WhatsApp macht und mit wem man kommuniziert und wen man genau kennt und all das wird eben in einem Profil zusammengefasst und das sind dann eben all die Informationen, die dann genutzt werden können, um eben ja, um letztendlich auch Werbung auszuspielen, nicht in WhatsApp, noch nicht, aber das wird sich eben sehr wahrscheinlich demnächst ändern.
Und die Sache mit
Sie wollen, mich damit dadurch warnen vor einer möglicherweise in der Zukunft auftretenden Gefahr. Denn ich sehe sonst kein Problem weiter, wenn WhatsApp, ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich für die sinnvoll wäre, wenn die registrieren, ich schicke WhatsApps zur Person A, B, C bis Z. Und da geht es meist um irgendwelche Kleinigkeiten, schönes Wetter heute und was macht dein Hund oder ähnliches. Wenn die das notieren und das für sinnvoll halten, kommt mir fast vor wie in der DDR, wo auch angeblich alles notiert wurde, ob sinnvoll oder nicht. Kann ich mir gar nicht recht vorstellen bei einem kapitalistischen Unternehmen. Ne? Ja, aber da kommen wir offenbar nicht zusammen. Und wenn Sie sagen, in der Zukunft wird sich das ändern, dann werde ich mein zukünftiges Verhalten eben nach der Zukunft ausrichten. Da kann ich Ihnen noch nicht sagen, ja. Wie ich da reagieren werde.
Welchen Wert haben solche Daten, wie Frau Neumann eben gesagt hat, wenn ich ein Bildchen von meinem Hund verschicke oder sage, oh, das Wetter ist aber schön heute?
Das sind halt alles persönliche Daten. Also letztendlich, man muss erstmal genau sagen, also das, was da an Inhalten in WhatsApp verschickt wird, also konkret die Fotos oder auch die Inhalte, über die man spricht, das ist etwas, was man nach allem, was man bisher weiß, von WhatsApp nicht gespeichert wird. Das würde die auch gar nicht interessieren, so die Details, sondern was die interessiert ist, wen kennen wir und wo bewegen wir uns zum Beispiel dann auch noch im Netz. Das heißt also, wenn man, sagen wir mal, mit irgendeiner Person jetzt kommuniziert hat und das regelmäßig macht, dann weiß ja zum Beispiel Facebook oder WhatsApp eben ganz viel über diese Personen schon, dass die miteinander jetzt in Kontakt stehen. Und dieses Wissen, diese Information kann dann eben wieder weitergegeben werden an Werbekunden, an weitere Institutionen weitergegeben werden, weil man eben, je mehr man über Menschen weiß, desto wertvoller wird ein solches Profil. Und wenn man sich überlegt, was im Hintergrund bei WhatsApp, bei Facebook alles noch passiert, die wissen, wie man aussieht, sie wollen wissen, wie die Stimme klingt, sie wollen möglichst an biometrische Daten kommen und so weiter. Wenn man sich dann vorstellt, was da an Profilen, an Persönlichkeitsprofilen entsteht, mit dem Bekanntenkreis und dem Interessenkreis, der eben mit einer Person zusammenhängt, dann finde ich, das ist etwas, das hat einfach in einer Datenbank nichts verloren.
Und das Schärft sich das Problem eigentlich durch die neuen Nutzungsbedingungen, die ab Mai in Kraft treten sollen?
Also erstmal ist es ja so, dass die neuen Nutzungsbedingungen zunächst mal für die EU nicht so in der Form gelten. Das heißt also, die Daten darf Facebook zwar von WhatsApp bekommen, kann die also abfließen lassen, kann sie speichern, soll sie aber zunächst mal, darf sie im Moment eben nicht nutzen, um um daraus Persönlichkeitsprofile zu bilden, beziehungsweise um daraus dann letztendlich auch Dinge abzuleiten, die für Werbung genutzt werden können. Im Moment ist das so, muss man sagen. Aber dann fragt man sich natürlich, warum will WhatsApp das alles haben? Warum will Facebook das letztendlich alles haben? Und das sind alles Fragen, die ungeklärt sind, von denen man nicht weiß, was mit diesen Daten geschieht. Und ich finde immer dann, wenn man nicht weiß, wofür ein Unternehmen eben eins auch noch der Werbeindustrie, das in den USA sitzt und monopolistische oder monopolartige Strukturen hat, was Messenger und soziale Netzwerke angeht, dann sollte man ein bisschen hellhörig werden und sich überlegen, was ist da im Hintergrund wohl los?
Wir haben ja vorhin über Threema gesprochen, wir haben über Signal gesprochen als mögliche Alternative. Telegram haben wir gar nicht erwähnt. Warum?
Telegram ist nicht so ganz, man kann es nicht so ganz einschätzen, was da.
Bitte? Ist nicht deins, oder?
Ist auch nicht meins, nein. Also ich kann es jetzt nicht guten Gewissens wirklich empfehlen. Man weiß nicht so ganz genau, was hinter Telegram steckt. Also was Telegram, wo zum Beispiel die Telegram-Server stehen. Also wenn man das versucht rauszufinden, dann ist manchmal von Amsterdam die Rede, manchmal von Dubai. Und Kollegen von Heise haben zum Beispiel rausgefunden, dass alles, was man eintippt bei Telegram, wird schon an die Server geschickt, bevor man es überhaupt abgeschickt hat. Das heißt also, man wird im Grunde beim Tippen schon beobachtet. Man wird beim Tippen flitzen schon Daten weg und man weiß eben nicht so ganz genau, was da letztendlich konkret mit den Informationen und den Daten passiert und da es genügend andere Messenger-Dienste gibt, da es genügend andere Alternativen gibt, würde ich eben dann eher auf die gehen. Aber zum Glück haben wir natürlich heutzutage die Auswahl. Also es gibt ja nicht nur das eine, sondern es gibt eben eine ganze Reihe von Dingen und jeder kann das, so wie die Hörerin ja gerade auch, sich dafür entscheiden, WhatsApp zu nutzen oder auch nicht. Das ist ja, bleibt ja letztendlich jedem selbst überlassen.
Erstmal herzlichen Dank noch an Rosemarie Neumann. Grüße nach Bielefeld. Und wir hatten noch von Hans Ulrich und Susanne Neben noch eine Nachricht bekommen, dass sie WhatsApp vor einigen Jahren schon verlassen haben. Und die haben ihren Wechsel dann angekündigt und sagen, viele sind direkt mitgekommen, die sind dann zu Signal gewechselt. Andere was später und die letzten tauchen jetzt auf sozusagen. Also so ein Wechsel ist möglich. Trotzdem ist natürlich die Frage, die einen sind hier, die anderen sind da. Wie mache ich das als Nutzer? Soll ich dann verschiedene Chatdienste parallel nutzen? Also Familie, Freunde, Kollegen über Threema, Bekannte über Signal und den Vereinen vielleicht doch noch über WhatsApp, weil die dann noch so drin hängen?
Ja, das kann man ja zum Beispiel machen. Also ich habe also auch zum Beispiel Signal und Threema installiert, weil einige berufliche Kontakte sind eben da, andere dort. Und man könnte das also jetzt zum Beispiel auch so machen, dass man so eine Phase des Übergangs, wenn man sich jetzt entscheidet, ich will WhatsApp langfristig verlassen, dann könnte ich ja WhatsApp noch installiert halten und so langsam gucken, was ich eben an Kommunikation zu einem der anderen Messenger rüberziehen kann. Und irgendwann funktioniert das dann auch. Also irgendwann, wenn diese kritische Masse so erreicht ist, irgendwann kriegt es dann auch einfach eine Eigendynamik und dann finden die Kommunikationen und auch das Verschicken von Dingen dann eben plötzlich über den anderen Messenger statt und dann kann man ja irgendwann für sich entscheiden, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich endgültig von WhatsApp verabschiede.
Der Abschied von WhatsApp und die Alternativen. Dank allen Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Dank an den Kollegen Michael Stein aus dem Quarks-Team.
Gerne.
Und mehr Wissenschaft kurz nach vier hier auf WDR 5. Dann ist eine Frage, hat der Vollmond eigentlich Auswirkungen auf uns, auf unseren Schlaf? Wie ist denn das aus wissenschaftlicher Sicht? Essen oder vergessen, Lebensmittel zu beurteilen, dabei hilft uns unsere Nase und natürlich hilft auch das Mindesthaltbarkeitsdatum, das auf vielen Lebensmitteln aufgedruckt ist. Aber wie machen das andere Tiere? Wir schauen uns an, was wir von Fliegen und Käfern lernen können. also ein Thema heute hier, Verdorbenes zu erkennen. Wie geht denn das eigentlich? Außerdem, wie riskant ist es, Schwangere gegen Corona zu impfen und welche Wirkung hat die Impfung auf Ungeborene oder auf Frischgeborene? Am Anfang aber gucken wir in den Himmel, also auf den Mond. Ostern fällt ja immer auf den ersten Sonntag nach Frühlingsvollmond. Und der erste Vollmond im Frühling, der ist jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und um den Vollmond geht es auch wieder Fünfhörer Adrian Rink, der auch Fan ist von unserem Podcast Daily Quarks. Und ihm geht es um den Mythos, wie er schreibt, dass viele Menschen glauben, bei Vollmond schlechter zu schlafen, mehr zu träumen oder einfach unruhig zu schlafen. Ihn interessiert dabei die wissenschaftliche Sicht auf dieses Thema und die liefern wir jetzt. Also hat der Mond Einfluss auf uns und unseren Schlaf? Quarks-Reporterin Vanessa Reske hat die Studienlage gecheckt. Vanessa, wie ist denn das jetzt? Hat der Mond, der Vollmond, Auswirkungen auf uns oder nicht?
Ja, ich würde das erstmal mit Jein beantworten.
Klares Jein.
Genau. Also es gibt Messungen aus dem Schlaflabor, die wirklich zeigen, dass einige Menschen vor dem Vollmond und auch in den Nächten schlechter schlafen, kürzer schlafen. Dazu gibt es auch verschiedene physiologische und psychologische Erklärungen, die Forscher diskutieren. Umstritten ist allerdings, ob hier ein kausaler Zusammenhang besteht oder ob das eben nur ein Zufall ist.
Man hört das ja immer wieder, dass Leute einem erzählen, bei Vollmond, ich schlafe da voll unruhig. Mhm. Sind das jetzt Einzelfälle oder gibt es da wirklich ein klares Muster?
Das ist auch sehr widersprüchlich in den Studienergebnissen. Also manche Studien kommen wirklich ganz klar zu dem Ergebnis, dass die Teilnehmer in den Vollmondnächten im Schnitt weniger schlafen. Es gibt aber auch Studien, die diesen Unterschied überhaupt nicht statistisch feststellen können. Das heißt, es gibt diese Menschen, die bei Vollmond messbar schlechter schlafen. Allerdings kann man das durch diese widersprüchlichen Ergebnisse gar nicht quantifizieren.
Gibt es denn Erklärungen dafür? Also eine Theorie oder eine Annahme ist ja, wenn Vollmond ist, dann ist die Nacht heller und wenn es dann deutlich heller ist, dann kann man nicht so gut schlafen. Ist da was dran?
Ja, die wissenschaftliche Erklärung dahinter erscheint erstmal plausibel, weil Licht ja auch einen Einfluss auf unseren Schlafwachrhythmus hat, indem es das Schlafhormon Melatonin beeinflusst. Und klar, wenn es hell wird, dann sinkt das Melatonin in unserem Blut und wir werden wacher. Ein Experiment hat das sogar mal überprüft und geguckt, ob in den Vollmondnächten der Melatoninspiegel bei den Probanden gesunken ist. Und das war tatsächlich der Fall. Aber es spricht einiges dagegen, dass das Licht des Mondes am Ende dafür verantwortlich war.
Also weil der Unterschied zwischen Mond und Vollmond und der Lichtbelastung in der Stadt sowieso nicht so riesig ist. Also wenn ich jetzt eine Straßenlaterne vorm Fenster habe,
genau,
ist es nachts immer hell, ne?
Genau, also einmal halt diese Beleuchtung in der Stadt, die ist sowieso schon sehr hell, aber der Mond ist auch einfach sehr schwach. Also man muss ja immer wieder sich vor Augen rufen, der Mond leuchtet ja nicht selber, sondern reflektiert nur das Licht der Sonne. Also beim Vollmond ist zwar die gesamte Mondseite, die zur Erde zeigt, von der Sonne angestrahlt und reflektiert. Deswegen sehen wir auch den vollen Mond. Aber es ist eben nur reflektiertes Licht und macht dann halt bei Straßenlaternen oder auch anderen Lichtquellen da keinen Unterschied von der Lichtintensität. Aber klar, es macht es natürlich auch nicht verkehrt, das Schlafzimmer nachts abzudunkeln, um das helle Licht vom Mond oder von den Laternen, auszusperren, genau, um die Chance auf einen erholsamen Schlaf da zu erhöhen.
Also Faktor Licht kann nicht alles erklären. Gibt es andere Faktoren, was den Mondeffekt angeht?
Ja, es gibt eine interessante Studie, die versucht hat, diesen Lichteffekt auszuklammern. Da wird sich angeguckt, wie Stadtmenschen im Vergleich zu Menschen aus einem Naturvolk schlafen. Also komplett unterschiedliche Lebensweise, unterschiedlicher Kunstlichteinfluss. Und da kam eben raus, dass beide Gruppen dieselben periodischen Schwankungen im Schlafverhalten zeigen, im gleichen Rhythmus. Und zwar in dem gleichen Rhythmus auch wie der Mondzyklus funktioniert. Die Menschen haben in den Nächten vor dem Vollmond später geschlafen und auch kürzer geschlafen. Und dieses Muster wiederholte sich eben regelmäßig alle 29,5 Tage parallel zum Mondzyklus.
Aha. Gibt es Erklärungen für?
Ja, das sind halt sehr neue Studienergebnisse, deswegen kann da bis jetzt nur spekuliert werden. Die Forscherinnen und Wissenschaftler, die beteiligt waren, die vermuten, dass die Evolution da ein Grund sein könnte. Also, dass dieses Schlafmuster für Naturvölker vorteilhaft ist, weil sie die Helligkeit des Mondes ausnutzen können für Tätigkeiten wie zum Beispiel Jagen. Die Frage ist jetzt allerdings, warum der Schlafrhythmus auch für Großstädter noch mit den Mondphasen synchronisiert
ist. Und was die so jagen.
Ja, genau, das muss eben einen anderen Grund haben. Da ist die Theorie, dass es möglicherweise der Schwerkrafteinfluss des Mondes sein kann, der auch unsere Gezeiten beeinflusst, steuert, also Ebbe und Flut zum Beispiel. Aber wie gesagt, das ist bisher nur Spekulation und muss noch weiter erforscht werden.
So Schlafebbe und Flut sozusagen. Aber ich meine, es könnte ja auch sein, dass man denkt, es ist Vollmond und das muss doch einen Effekt haben, so einen Psychoeffekt.
Das gibt es auch. Das ist eher in den letzten Jahren erst in den Fokus der Forschung gerutscht. Da gibt es immer mehr Untersuchungen zu dem Phänomen der selektiven Wahrnehmung. Dann gibt es das Phänomen der selbsterfüllten Prophezeiung, hat man ja vielleicht auch schon mal gehört, und des Rückschaufehlers. Und was diese Phänomene gemeinsam haben, ist einfach, dass man aus psychologischen Gründen etwas überschätzt. In dem Fall die Kraft des Vollmondes. Und dass man dem Vollmond eine Wirkung zutraut, die es eben physikalisch gar nicht gibt. Das ist auf jeden Fall auch in der Forschung ein großes Gebiet. Aber auch hier gibt es bisher nur wenig belastbare Daten, die uns jetzt hier weiterhelfen können.
Schläfst du gut bei Vollmond?
Ich habe bis jetzt noch nichts zu meckern.
Nichts zu meckern. Aber viele Menschen schlafen eben bei Vollmond schlechter. Ein Phänomen, was sich nicht wirklich gut erklären lässt. Also es lässt sich im Schlaflabor messen. Das Licht ist es nicht unbedingt. Die Anziehungskraft zwischen Erde und Mond vielleicht, Ebbe und Flut sozusagen im Schlaf. Und die anderen Faktoren, die muss man einfach noch finden. Es sei denn, es ist sowieso self-fulfilling prophecy. Vollmond, ich schlafe schlecht oder so. WDR 5, Quarks, Wissenschaft und mehr. Und Vanessa Reske war das. Vielen Dank, Vanessa.
Gerne.
Wenn wir an afrikanische Elefanten denken, sehen wir immer kleine Gruppen oder größere Herden, die über die Savanne streifen. Sehr viel weniger prominent und auch schlechter erforscht sind die Waldelefanten. Die leben vor allem in tropischen Regenwäldern, etwa im Kongo-Becken in Zentralafrika. Und die sind noch stärker bedroht als die Savannenelefanten. Das haben neue Erhebungen der Weltnaturschutzorganisation ergeben. Die aktualisiert immer wieder die rote Liste von den Arten, die besonders gefährdet sind oder sogar ganz vom Aussterben bedroht sind.
Gierig saugen die Elefantenbabys an den großen Milchflaschen, die ihnen die Pfleger des Wildtierkindergartens im Nairobi-Nationalpark in Kenia hinhalten. Hier kümmert man sich um Elefantenwaisen, deren Elterntiere meist in Konflikten mit Menschen ums Leben gekommen sind. In Teilen Afrikas geht es den Dickhäutern noch immer an den Kragen. So ist in den letzten gut 30 Jahren die Zahl der afrikanischen Waldelefanten um mehr als 86% zurückgegangen. Und die Population der afrikanischen Steppenelefanten reduzierte sich in den letzten 50 Jahren um mindestens 60%. Das berichtet die Weltnaturschutzunion IUCN in Glan am Genfer See. Sie hat deshalb nun ihre Einstufung der Elefanten auf der roten Liste gefährdeter Arten verschärft, erläutert Ben Okita von der IUCN-Fachgruppe für afrikanische Elefanten.
We have classified them as vulnerable.
Als gefährdet haben wir sie schon länger eingestuft. Aber nach diesem jahrzehntelangen Rückgang der Bestände, der zu einem großen Teil auf Elfenbeinwilderei und auf den Verlust von Lebensraum durch menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft zurückzuführen ist, sehen wir die afrikanischen Waldelefanten nun als vom Aussterben bedroht an und die afrikanischen Steppenelefanten als stark gefährdet.
African Savannah Elephants.
Die letzte vorliegende zuverlässige Erhebung stammt aus dem Jahr 2016. Sie weist für beide Unterarten des afrikanischen Elefanten zusammen nur noch rund 415.000 Tiere aus. Doch nicht nur die Elefanten sind bedroht. Die von der Weltnaturschutzunion erstellte rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen umfasst nun mehr als 134.000 Arten, von denen über 37.000 vom Aussterben bedroht sind, bei einer steigenden Tendenz, erklärt Greg Hilton Taylor von der IUCN. Jedes Jahr stellen wir bei den Aktualisierungen der Roten Liste fest, dass mehr und mehr Arten in die Kategorie bedroht rutschen. Wir sind extrem besorgt, denn was wir auf der Roten Liste sehen, ist, dass wir vor einer Ausrottungskrise in der Welt stehen. Doch für die afrikanischen Elefanten sei es noch nicht zu spät, meint Ben Okita von der IUCN-Fachgruppe. Die Alarmglocken läuten und es ist an der Zeit, notwendige Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Welche dies sind, sei klar, sagt der Elefantenexperte aus Nairobi. Wir müssen Maßnahmen gegen Wilderei unterstützen und Schutzmaßnahmen. Wir müssen Gesetze ändern. Wir müssen bessere Landnutzungspläne erarbeiten für die Gebiete, in denen die Tiere leben, wo der Mensch in die Lebensräume eindringt. Und wir müssen Aufklärungskampagnen durchführen. Dort, wo bereits bestehende Schutzprogramme konsequent verfolgt wurden, stabilisierten sich die Populationen, etwa in Gabun, Sambia oder der Demokratischen Republik Kongo.
Die Elefanten in Afrika sind gefährdet, aber sie können gerettet werden. Aus Nairobi war das Dietrich Karl Meurer für WDR 5 Quarks Wissenschaft und mehr. Morgen Abend 20:30 gehen die Lichter aus. Um 8:30 werden viele Wahrzeichen nicht mehr angestrahlt und in vielen öffentlichen Gebäuden wird es innen dunkel, aber auch in Privathäusern und Wohnungen für eine Stunde. Earth Hour ist dann ein weltweites Zeichen für den Klimaschutz. Ein kleines Symbol, ja, aber immerhin, es soll ja klar machen, der Klimawandel und seine Folgen, das betrifft alle Menschen und wäre schön, wenn alle gemeinsam gegen das Problem was machen würden und wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. 1,5 Grad. Weiter sollte die Durchschnittstemperatur künftig nicht ansteigen, verglichen mit dem vorindustriellen Zeitalter.
Es sollte eine Earth Hour sein, eine Stunde, die die ganze Welt miteinander verbindet. Die Stunde, in der 195 Staaten sich zum Klimaschutz bekannt haben. Es war ein bedeutsamer Moment, als im Jahr 2015 das Pariser Klimaabkommen beschlossen wurde. In diesem Klimavertrag wurde festgehalten, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Besser noch, 1,5 Grad. 1,5 Grad maximale Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Jeder einzelne Vertragsstaat soll seitdem darum ringen, dieses ambitionierte Ziel zu erreichen.
Was ganz klar war, dass die Ziele, diese Emissionssenkungen, die sich dann die Länder, die Nationen auf die Fahnen geschrieben haben im Rahmen des Paris-Abkommens, dass die keinesfalls ausreichen, um auf so einen 1,5-Grad-Pfad draufzukommen. Das sind Ziele für 2030. Und wenn man das so verglichen hat mit den 1,5-Grad-Szenarien, dann war man 2030, selbst wenn man diese Ziele 100%ig erfüllt hätte, bei doppelt so hohen Emissionen wie im Schnitt bei diesen 1,5-Grad-Szenarien.
Professor Sabine Fuß, Klimawissenschaftlerin aus Berlin, ist damals Leitautorin des Sonderberichts des Weltklimarats zum 1,5-Grad-Ziel. Sie ist der Frage nachgegangen, wie das gelingen kann. Heute kommt sie zu dem Schluss, noch ist das 1,5-Grad-Ziel theoretisch machbar, aber die Staaten müssen nachjustieren. Das fordert auch Fridays for Future. Die Klimabewegung hat bei ihrem jüngsten Klimastreik erneut appelliert, alle für 1,5. Carla Remzma, eine der Sprecherinnen, sieht im Pariser Klimaabkommen ohnehin nur einen Kompromiss der Staatengemeinschaft. Jedes Zehntel Grad zähle.
Und deswegen sind diese Anstrengungen, die Erderhitzung unter 1,5 Grad zu halten, so fundamental wichtig, auch wenn vielleicht sozusagen so am Ende, ob es 1,51 Grad werden oder doch 0,49, das ist nicht die Frage, sondern dass wir alles, was in unserer Macht steht, eben tun, um das einzugrenzen.
Remzma spricht mit Blick auf die nationalen Anstrengungen, aber von düsteren Aussichten. Mit dem aktuellen politischen Programm würde die Welt auf 4 bis 5 Grad Erderhitzung zusteuern, warnt die Aktivistin. Auch der Deutsche Wetterdienst kommt zu der Einschätzung, dass die Klimabemühungen nicht ausreichen, um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Die globale Mitteltemperatur sei schon jetzt im Vergleich zum Jahr 1990 um 1,1 Grad gestiegen. Ohne den Glauben, das Ruder noch umreißen zu können, könnte Klimawissenschaftlerin Sabine Fuß gar nicht erst aufstehen und sich jeden Tag damit erneut beschäftigen, sagt sie. Verantwortlich für den Optimismus sei auch die jüngere Generation.
Ich denke, wir haben jetzt einen Diskurs, den es früher nicht so gegeben hat. Und das stimmt mich schon noch ein bisschen optimistisch, dass wir an ambitionierten Klimazielen festhalten sollten.
Bei den ambitionierten Zielen geht es vor allem darum, Emissionen einzusparen. Anfang der Woche hat UN-Generalsekretär Guterres das 1,5-Grad-Ziel erneut bekräftigt und dazu aufgerufen, so schnell wie möglich aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen. Bis 2050 soll die Welt klimaneutral werden. Dann soll nur noch so viel Treibhausgas ausgestoßen werden, wie die Erde an anderer Stelle aufnehmen kann. Fridays for Future-Aktivistin Carla Remzma, reicht das nicht.
Natürlich ist es schockierend zu sehen, wie weit Anspruch und Realität auseinanderklaffen. Wir haben seit Jahrzehnten, wissen wir von der Klimakrise wissenschaftlich, seit Jahrzehnten gibt es immer und immer wieder neue internationale Abkommen, die die Klimakrise eindämmen sollen. Und gleichzeitig versagen wir politisch, wirtschaftlich darauf Antworten zu finden, auch seit Jahrzehnten, insbesondere die Staaten des globalen Nordens.
Hoffnung schöpfen beide, Remzma und Fuß, aus dem wachsenden Bewusstsein für den Klimaschutz in der Gesellschaft. Für Carla Remzma ist es ein Kampf gegen ein ungerechtes System. Für Professor Sabine Fuß viel Rechenarbeit.
Es ist schwer, aber möglich, das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Jan-Jakob Loos war das.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Morgen Abend Earth Hour und das soll ein Signal sein gegen die Klimakrise. Aber was glauben Sie, können wir das noch schaffen? Haben Sie noch Hoffnung, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen können? Darüber wollen wir am kommenden Montag mit Ihnen sprechen. Sie können jetzt schon anrufen und eine Nachricht hinterlassen, 0800 5678 554. Der Anrufbeantworter ist ab sofort geschaltet, oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Sagen Sie, das Ziel ist ambitioniert, vielleicht zu ambitioniert. Man sollte vielleicht was realistischer planen. Alles andere wäre zu demotivierend, und beteiligen Sie sich an der Earth Hour am Samstag. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldung. 0800 5678 554 oder quarks@wdr.de. Machen wir hier weiter. Langfristiges Ziel ist ja, alle zu impfen gegen Corona, aber es gibt ein paar Ausnahmen. Für Schwangere zum Beispiel ist noch kein Impfstoff zugelassen. Aus Sorge um das Wohl für Mutter und Kind. Und die Empfehlung ist, dann allen engen Angehörigen zu impfen. Quasi so ein indirekter Schutz vor dem Virus. So ist das bei uns. In anderen Ländern sind schon, zumindest im Rahmen von Studien, Schwangere geimpft worden. Und in einer Studie an geimpften Schwangeren aus den USA zeigt sich der Impfschutz, also abzulesen an der Zahl der Abwehrmoleküle gegen das Coronavirus, den mütterlichen Antikörpern, wird wohl auf das Kind übertragen. WDR5-Quarks-Autorin Antje Sieb hat sich die Studie mal genauer angeschaut. Antje, das klingt ja erstmal nach einer guten Nachricht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist zwar so, dass Babys nur selten einen schweren Verlauf haben, aber jetzt zu wissen, dass man sie mit einer Impfung, also in dieser Studie waren das die beiden mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna, also dass man sie da wahrscheinlich erstmal mitschützen kann, das ist sicher eine gute Nachricht. Und man wusste eigentlich Ähnliches schon aus Fällen, in denen Schwangere selbst an Covid-19 erkrankt waren, weil auch die hatten zumindest teilweise ihre Antikörper dann an ihr Kind weitergegeben.
Wie funktioniert das?
Also in der Studie jetzt wurden eben die werdenden Mütter geimpft. Die haben das in der Regel auch gut vertragen und haben dann eben Antikörper gebildet, genau wie Nicht-Schwangere das auch tun. Und die können sie ans Baby weitergeben, einmal über die Plazenta, den Mutterkuchen, über den das Baby ernährt wird. Und in der Studie, die jetzt vorveröffentlicht wurde, haben die Wissenschaftler in 10 Fällen eben das Nabelschnurblut untersuchen können. Also mehr Fälle gingen nicht, weil mehr Kinder waren bisher einfach noch nicht geboren. Und die Nabelschnur ist ja die Verbindung des Kindes zur Plazenta. Und da haben sie eigentlich immer Antikörper gefunden. Und zusätzlich haben sie auch noch die Muttermilch untersucht. Denn an der Studie haben nicht nur Schwangere, sondern auch Stillende teilgenommen.
Und haben sie Antikörper gefunden in der Muttermilch?
Ja, auch in der Muttermilch waren Antikörper drin gegen SARS-CoV-2. Das heißt, das Baby bekommt, wenn die Mutter stillt, tatsächlich auch regelmäßig Antikörpernachschub. Und damit ist es dann wahrscheinlich in den ersten Monaten geschützt. Also man kann das noch nicht hundertprozentig sagen, dass es geschützt ist, das Kind. Aber das Konzept wäre sozusagen dasselbe, wie man es von anderen Impfungen oder Infektionen schon kennt, wo man eben weiß, das Kind profitiert vom sogenannten Nestschutz, also von den Antikörpern der Mutter. Hm.
Weiß man denn, wie lange dieser Nestschutz anhält? Das ist ja bei vielen Infektionskrankheiten sehr unterschiedlich.
Ja, das weiß man jetzt auch noch nicht so genau. Das Kind kann ja die Antikörper erstmal nicht selber herstellen, die werden mit der Zeit immer weniger. Aber wie lange das jetzt hält, ist noch fraglich. Das ist in jedem Fall eher eine Brücke für die ersten Monate und danach müssen sich die Kinder auf ihr eigenes Immunsystem verlassen.
Hm. Bei uns ist es ja so, dass eine Impfung für Schwangere gar nicht empfohlen wird. Warum eigentlich nicht?
Das liegt daran, dass Schwangere aus den ersten großen Studien ausgeschlossen worden sind. Das ist auch normal, man will da erstmal nichts riskieren, denn so ein Embryo kann ja durchaus auch empfindlicher sein als ein gesunder Erwachsener. Und deswegen weiß man noch nicht so genau, wie wirksam und sicher ist der Impfstoff jetzt bei Schwangeren. Und die Impfstudie, von der wir jetzt heute reden, die ist relativ klein. Da waren nur so gut 80 Schwangere dabei. Aber es läuft in den USA auch seit letztem Monat eine größere Studie von BioNTech/Pfizer. Da sollen 4000 Schwangere eingeschlossen werden, die dann entweder Impfung oder Placebo bekommen. Und wenn die Ergebnisse dann da sind, die werden dann mehr aussagen. Hm. Allerdings ist es jetzt auch bei uns nicht so, dass Schwangere auf gar keinen Fall geimpft werden dürften. Also wenn die zum Beispiel ein zusätzliches Risiko durch Vorerkrankungen haben, dann könnte man das im Einzelfall schon machen, sagen die Fachgesellschaften. Das ist dann eben eine Abwägung zwischen Nutzen und Risiko.
Nun ist es ja so, Schwangere sind ja in der Regel jung, wenn sie schwanger sind. Haben die denn ein erhöhtes Risiko, wenn sie sich anstecken mit einem Coronavirus, dass sie dann auch ernsthaft krank werden?
Ja, sie haben tatsächlich ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe, also im Vergleich zu Frauen im selben Alter, die nicht schwanger sind. Und auch im Verlauf der Schwangerschaft, da kann eine Covid-19-Infektion ein Risiko sein, weil man weiß mittlerweile, dass das wahrscheinlich zu mehr Frühgeburten führt, zu mehr Komplikationen, zum Beispiel sowas wie hohen Blutdruck durch die Schwangerschaftserkrankung Präeklampsie. Und auch zu mehr Thrombosen könnte das führen. Und deswegen ist eben momentan die Empfehlung, zumindest die engen Kontaktpersonen von allen Schwangeren zu impfen, um sie eben ein bisschen zu schützen.
Hm, quasi so einen Ring, Schutzring zu bilden, Schutzwall zu bilden genau. Um die Schwangeren herum. Aber eins ist ja schon mal eine gute Nachricht. Es gibt sowas wie einen Nestschutz für Neugeborene. Und die Frage ist halt, wie lange hält er, wie gut funktioniert er? Und Antje Sieb hat uns zusammengefasst, was bislang darüber bekannt ist. Vielen Dank, Antje. WDR 5, Quarks, Wissenschaft und mehr. WDR 5, Quarks, die Wissenschaft. Wenn Wurst komisch riecht oder schmierig ist, dann hat sie es hinter sich. Das ist einfach. Aber bei vielen Lebensmitteln gibt es nicht so klare Warnhinweise, ob die noch gut sind oder verdorben. Oft entscheiden wir uns dann eher fürs Wegschmeißen, gehen auf Nummer sicher. Und gestern haben wir hier bei Quarks ja gehört, das ist tatsächlich gerade bei industriell verarbeiteten Lebensmitteln oft der richtige Weg, weil die können schlecht sein, ohne dass wir es merken. Aber wie machen das eigentlich andere Tiere? Zu wählerisch dürfen die ja nicht sein, sonst verhungern die.
WDR 5 Quarks. Hintergrund.
An Insekten, vor allem an Fruchtfliegen, untersuchen Wissenschaftler, wie Tiere ihr Essen finden und wie sie beurteilen, ob eine Futterquelle gut oder schlecht ist. Das Verblüffende ist, Tiere können das entscheiden, ganz ohne Mindesthaltbarkeitsdatum. WDR 5 Quarks-Reporterin Brigitte Osterrath hat sich das mal genauer angesehen und dabei den Flywalk kennengelernt.
Im Labor von Markus Knaden zischt es. Der Biologe leitet feuchte Luft in seine Versuchsanlage. Denn Knaden arbeitet mit lebenden Fruchtfliegen und die vertragen zu trockene Luft nicht.
Hier hinter ist jetzt die Anlage, das sind diese 15 Röhren und da sind die Fliegen drin. Und hin und wieder wird ein Duftpuls gegeben und dann gucken wir, sobald der Duftpuls kommt und die Fliege findet den Duftpuls gut, dann geht die halt gegen den Wind.
Flywalk nennt Markus Knaden seine selbst konstruierte Anlage, benannt nach dem Catwalk, dem Laufsteg für Models. Der Fliegenlaufsteg besteht aus 15 Glasröhren. In jeder sitzt eine etwa 3 mm große Fruchtfliege, umspült von feuchter Luft. Ab und zu injiziert der Biologe von einer Seite eine kleine Menge Duft in die Röhren.
Das ist so das Paradies für eine Fliege. Dann werden alle 15 Fliegen, die wir haben, mit einem Mal wahrscheinlich sofort gegen den Wind laufen, um zum Essig zu landen. Und irgendwann stoppen die dann wieder, weil der Duft vorbei ist und sie nichts mehr riechen. Dann merken sie, ach, Mist, war nichts. Bei Balsamico laufen die so 3 bis 4 Zentimeter, bis die dann aufgeben. Bei einem anderen Duft, der vielleicht nicht ganz so attraktiv ist, laufen sie nur 1 Zentimeter. Bei einem Duft, den sie ganz schrecklich finden, laufen sie vielleicht 1 Zentimeter in die Gegenrichtung. Und dadurch können wir jetzt genau sagen, wie attraktiv die Düfte sind und können dann die Düfte miteinander vergleichen.
Auf dem Bildschirm nebenan sieht der Biologe, was seine Fliegen gerade machen. Ein Computerprogramm wertet die Bewegungen der Tiere dann aus. Markus Gnaden erforscht am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena, wie Gerüche das Verhalten von Insekten steuern, etwa bei der Futtersuche. Dafür arbeitet er mit der Taufliege Drosophila melanogaster, umgangssprachlich einfach nur Fruchtfliege genannt. Die steht total auf verrottendes Obst. Sie findet zielsicher einen faulen Apfel auch in einem Haufen frischer Früchte.
Ein verfaulter Apfel gibt ganz andere Duftstoffe ab, weil da Hefen und Bakterien drauf wachsen und die produzieren meistens sehr viele Duftstoffe. Für diese Duftstoffe ist die Nase der Fliege ganz sensitiv, die kann die also sehr gut riechen. Das heißt, wenn die auch 10 Meter unterhalb von einem Kompost sitzt und dann steht der Wind günstig, dann bläst er halt diese Duftstoffe zur Fliege hin und dann kann die erkennen, oh, da scheint irgendwo Hefe oder irgendwas, ein verfaulendes Produkt zu sein, und dann kann die dahin fliegen.
Verfaultes Obst landet bei uns Menschen im Mülleimer und das zu Recht. Essen sollten wir das nicht mehr, denn es drohen schlimme Bauchschmerzen. Anders bei der Fruchtfliege. Sie frisst Zucker und andere Substanzen, die beim Verrotten von Obst entstehen, sowie Hefepilze und Bakterien, die auf faulen Früchten wachsen.
Wir haben mal eine Studie gemacht, wir haben 100 Düfte getestet, wie gut findet die Fliege die Düfte. Und dann hatten wir die lange Nacht der Wissenschaften und dann haben wir die Leute mal genau das Gleiche gefragt. Wir haben denen die 5 besten und die 5 schlechtesten Düfte der Fliege gegeben. Und es war wirklich genau andersrum. Was die Fliege toll findet, ist für uns immer faul und eklig. Und hier sprechen wir von einer Fliege, die auf verrottenem Obst lebt. Wenn wir jetzt mal eine Schmeißfliege fragen, die auf Hundekot lebt, kommt es wahrscheinlich ähnlich raus.
Jedes Lebewesen hat eben andere Vorlieben, weil auch jedes Verdauungssystem anders ausgerichtet ist. Wir Menschen bekommen von verfaulendem Obst Bauchweh und haben im Laufe der Evolution gelernt, derart Verdorbenes anhand von Aussehen und Geruch zu meiden. Bei den meisten Lebensmitteln funktioniert das auch ganz gut. Schwierig wird es bei Produkten, die stark industriell bearbeitet sind, etwa bei Fertigfrikadellen oder Nudeln aus dem Kühlregal. Die können schlecht sein, ohne dass wir es wahrnehmen können. Auch bei Hackfleisch oder Meeresfrüchten sollte man vorsichtig sein. Die können sehr schnell verderben, ohne dass wir es sofort merken.
Man scheut sich ja, verdorbenen Fisch oder verdorbenes Fleisch zu essen, aber wenn man das irgendwo liegen lässt, dann kommen sofort die Fliegen und stürzen sich drauf. Die scheinen da kein Problem mit zu haben. Oder Geier. Geier scheinen auch unglaublich gut mit verrottendem Fleisch umgehen zu können. So scheint also jedes Tier sich in der Entwicklung daran angepasst zu haben, womit es umgehen kann und womit nicht.
In Aas fühlen sich Bakterien pudelwohl. Viele dieser Bakterien schütten Substanzen aus, die uns Menschen und viele Tiere umbringen. Geier aber haben spezielle Mikroorganismen in ihrem Darm, die sie dagegen unempfindlich machen. In seinem Labor in Jena forscht Markus Gnaden an einer weiteren Insektenart. Auch die steht auf totes Getier. Es ist die Wüstenameise Cataglyphis fortis. Sie sieht aus wie eine ganz normale Ameise, hat aber besondere Fähigkeiten. Sie kann an einem extrem lebensfeindlichen Ort leben. Gnaden blickt in das Terrarium, in dem er ein paar Exemplare hält.
Da läuft jetzt aber gerade keine rum. Doch, da läuft mal eine. Die kommen aus Tunesien. Leben in Salzpfannen und in diesen Salzpfannen liegen halt oft tote Insekten rum und diese Ameisen laufen da rein und sammeln die toten Insekten ein. Das sind die einzigen, die dort wirklich richtig leben können in dieser Hitze.
Für die Forscher war es lange Zeit ein Rätsel, wie die Ameisen ihre Beute finden. Normalerweise orientieren sich Insekten an leicht flüchtigen Substanzen wie eben Essigsäure. Das funktioniert in der Wüste nicht, denn auf dem 60 Grad heißen Boden verflüchtigen sich solche Gerüche innerhalb weniger Sekunden und sind dann weg. Markus Gnaden fand die Antwort. Die Ameisen nehmen Substanzen wahr, die erst bei höheren Temperaturen entstehen und die wir Menschen gar nicht riechen können.
Ein Duft, der dort eine ganz wichtige Rolle spielt, ist Linalolsäure. Und das ist ein Duft, der entsteht, wenn Proteine zersetzt werden. Wüsten. Das heißt, wenn ein Tier auf den Wüstenboden fällt und dort stirbt, dann ist das am Anfang direkt noch gar nicht so attraktiv. Aber dann fangen die Bakterien an, diese Proteine zu zersetzen. Dann entsteht kontinuierlich diese Linalolsäure und dann entsteht ein kontinuierlicher Duftreiz.
Also auch hier. Für dieses Insekt riecht etwas, das dabei ist, sich zu zersetzen, super lecker. Aber auch Insekten haben ihre No-Go-Gerüche, Düfte, die sie auf jeden Fall zu vermeiden suchen. Einer davon ist eine chemische Verbindung namens Geosmin. Schimmelpilze stoßen diese Substanz aus, etwa der Schimmel, der auf Orangen wächst.
Dieser bläuliche Schimmel riecht einerseits sehr stark und ist andererseits tödlich für Fliegenlarven. Das heißt, eine Fliege möchte immer ihre Eier auf verrottendes Obst legen, damit die Larve auf dem verrottenen Obst dann leben kann. Wenn aber dieser falsche Schimmel darauf ist, dann wächst er über das ganze Obst und tötet auch die Fliegenlarve. Und deswegen haben die Fliegen einen Detektor entwickelt, der den sagt, oh, hier ist schon dieser Schimmel, selbst in kleinsten Mengen, da lege ich besser kein Ei hin, weil die Larve wird nie schaffen, sich darauf zu entwickeln.
Schimmelpilze sind auch für Menschen gefährlich. Viele dieser Pilze bilden Mykotoxine, Gifte, die Übelkeit verursachen, Organe schädigen oder Krebs auslösen können. Verschimmeltes Essen sollten wir daher in jedem Fall meiden. Vermutlich deshalb riecht Geosmin auch für uns Menschen eklig, sagt Gnadens Forscherkollegin Silke Sachse.
Es riecht so wirklich so erdig, muffig. Also man selber kennt es ganz genau. Man hat ja auch schon mal, wenn man aus Versehen was Verschimmeltes isst oder das nur an die Nase ranführt, hat man sofort diesen Geruch oder diesen Geschmack und ist total angewidert. Und das ist immer Geosmin. Das ist ein bestimmter Duft und der ist für fast alle Insekten ist der hochgradig abstoßend, weil der eben eine Gefahr bedeutet.
Silke Sachse will wissen, was genau im Gehirn einer Fruchtfliege passiert, wenn sie einen Geruch wahrnimmt. Sie hat unter anderem herausgefunden, wie das Gehirn reagiert, wenn eine Fliege gleichzeitig einen guten und einen abstoßenden Duft wahrnimmt. Also wenn das Tier hin und her gerissen ist zwischen hinfliegen und abhauen.
Eine Mischung ist nicht immer was Positives, also es ist nicht immer eine Futterquelle, sondern eine Futterquelle kann ja auch verdorben sein. Und jetzt ist die Frage, ab wann, wie stark muss sie verdorben sein, damit das Tier dann nicht mehr hingeht? Damit das Tier dann plötzlich entscheidet, nee, das ist jetzt gefährlich, wenn ich meine Eier dahin lege, oder das ist jetzt gefährlich für mich, wenn ich das fresse. Und deswegen haben wir uns das angeguckt, wie das Gehirn sowas genau verarbeitet.
Es zeigte sich, ab einem bestimmten Anteil von schlechtem Duft in der Mischung veränderte sich was im Gehirn. Die Fliege nahm den guten Duft dann gar nicht mehr wahr. Das Gehirn schaltete ihn über spezielle Nervenzellen komplett aus. Die Natur sorgt also dafür, dass das Tier gar nicht mehr in Versuchung kommen kann. Sonst würde es ja vielleicht doch mal nachsehen, was es mit diesem Duftgemisch auf sich hat. Ob das beim Menschen genauso funktioniert, weiß man noch nicht, da der Geruch beim Menschen viel schlechter erforscht ist als bei der Fruchtfliege. Aber Silke Sachse vermutet, dass die Mechanismen beim Menschen ähnlich sind.
Wenn wir essen, ist unsere Nase ja schon entscheidend. Der geringste Teil ist ja wirklich Geschmack. Geschmack ist nur süß, bitter, salzig, sauer. Das war's. Alles andere, wenn wir was essen, das läuft über unseren Geruchssinn. Und der ist so entscheidend für uns, dass wir eben auch nichts Verdorbenes zu uns nehmen. Und da bin ich mir sicher, dass bei uns im Gehirn auch ein bestimmter Bereich dann aktiviert wird, wenn wir was Verdorbenes riechen und sofort diese Abwehrreaktion haben und es nicht essen.
Wenn man sich nicht sicher ist, ob etwas verdorben ist oder nicht, einfach mal dran schnuppern. Das hilft oft bei der Entscheidung. Aber Vorsicht, einige verpackte industriell hergestellte Lebensmittel können schlecht sein, ohne dass wir es wahrnehmen. Bei diesen sollte man tatsächlich auf das Verbrauchsdatum oder das Mindesthaltbarkeitsdatum achten.
Wie Menschen und andere Tiere Verdorbenes erkennen. Brigitte Osterrath war das für WDR 5. Quarks, Wissenschaft und mehr. Jetzt machen wir noch eine Zeitreise weit zurück in eine Zeit, von der wir recht wenig wissen, die Zeit vor etwa 480.000 Jahren. Unsere Vorfahren haben damals, können wir zumindest annehmen, vor allem von essbaren Früchten, von Pflanzen und Wurzeln gelebt und ab und an gab es Fleisch. Funde von verschiedenen Ausgrabungen zeigen, dass sie damals nicht nur kleine Tiere gejagt haben, sondern auch größere Säugetiere. Besonders aufschlussreich ist das, was Forschende im Süden Großbritanniens in der heutigen Grafschaft Sussex in der Nähe des Örtchens Boxgrove entdeckt haben. Jede Menge Pferdeknochen nämlich. Und offenbar gab es vor 480.000 Jahren dort so etwas wie eine Pferdeschlachterei.
Boxgrove, as we understand it now, is an entire preserved paleo landscape.
Bei Boxgrove, das wissen wir jetzt, handelt es sich um eine alte Landschaft, sagt Archäologe Matt Pope. Die ersten Ausgrabungen nahe des kleinen Örtchens in der südenglischen Grafschaft Sussex begannen schon 1982, nachdem dort am Rande eines ehemaligen Steinbruchs an einigen Stellen altsteinzeitliche Faustkeiler entdeckt worden waren. Im Laufe der Jahrzehnte konnten die Forschenden ein 26 Kilometer großes Gebiet verschiedener früher Besiedlungen ausmachen, das neue Einblicke in die Lebensweise der damaligen Menschen bietet.
An ancient landscape that preserves a deep geological record that spans.
Die ältesten Schichten stammen aus einer Warmzeit vor etwa 480.000 Jahren, die jüngsten aus einer Kaltzeit vor rund 460.000 Jahren.
As it goes into a cold period, maybe 460.000 years ago.
Viele Jahre haben die Ausgrabungen und die Bearbeitung der Funde gedauert. Jetzt ist die Analyse endlich abgeschlossen, so der Forscher vom University College London.
Die wichtigste Stelle ist jene, an der ein einzelnes großes Pferd geschlachtet wurde.
Und zwar in besagter Warmzeit vor rund 480.000 Jahren. Damals erstreckten sich dort gewaltige Graslandschaften, in denen nicht nur früher Rinder, Bären, Hirsche und Hyänen lebten, sondern auch Pferde, und diese wurden von den damaligen Bewohnern der britischen Insel gezielt gejagt und fachgerecht zerlegt. Das zeigen eindeutige Schnittspuren an den Knochen, die nicht von Aasfressern stammen.
In dieser Pferdeschlachterei haben wir jedoch keine vollständigen Handäxte gefunden, dafür aber fast 2000 Steinartefakte, die aus der Herstellung solcher Äxte stammen. Dort gab es also auch eine Produktionsstätte. Und wir wissen, dass damals dort mindestens 8 Personen gearbeitet haben, die diese Handäxte herstellten. Aber als sie diesen Ort verließen, nahmen sie ihre Werkzeuge mit.
Bei diesen Steinartefakten handelt es sich um Feuersteinfragmente, die Matt Pope und sein Team in einer Art 3D-Puzzle rekonstruieren konnten. Heraus kam eine fußballgroße Feuersteinknolle, also das Rohmaterial, aus dem damals ein Faustkeil gearbeitet wurde. Solche Rekonstruktionen gelangen dem Team an mehreren Plätzen, an denen gleichzeitig gearbeitet wurde. Die Werkzeuge waren derart scharf, dass die Menschen damals ein ausgewachsenes Pferd nicht nur aufbrechen, sondern komplett auseinandernehmen und verwerten konnten.
Das Interessante ist auch, dass jedes einzelne dieser 700 oder 800 Knochenstücke zu einem einzigen großen weiblichen Pferd gehört.
Jedoch war es Matt Pope zufolge weder Hunger noch Verzweiflung, der die Menschen damals dazu trieb, ein Tier in Gänze zu verwerten. Im Gegenteil. Die Jäger waren erstaunlich gut organisiert und handwerklich äußerst geschickt gewesen.
Very complex interactions between the different napping scatters.
Wir wissen, dass es hier mehr als diese 8 Leute gab. Vielleicht eine Gruppe von 30 oder 40 Personen, die alle zur Arbeit eingeteilt waren. Das Ganze ist also mehr als eine Jagdgesellschaft. Das war wahrscheinlich der Großteil der gesamten Bevölkerung der frühen Menschen in dieser Region. Und alle waren dort einige Stunden lang mit der Schlachtung beschäftigt.
Zwar wurden in der Gegend keine menschlichen Knochen gefunden, aber als Jäger kommen eigentlich nur die Vertreter von Homo heidelbergensis in Frage, so Matt Pope. Also jene robuste Menschenart, aus der sich später in Europa die Neandertaler entwickelten. Unabhängig davon, wer genau diese Jäger und Schlachter waren, steht für den britischen Archäologen fest, dass diese Ausgrabung etwas sehr Seltenes erlaubt, nämlich den Blick auf genau einen Tag vor 480.000 Jahren.
Well, for this particular site, I would like to see this as being.
Wir können praktisch den damaligen Alltag dieser Menschen beobachten, wie sie gearbeitet haben und wie gut sie organisiert waren. Sie wussten sehr genau, was sie machen müssen, um an die qualitativ hochwertigsten Teile dieses Tieres zu kommen und den maximalen Nährwert daraus zu gewinnen.
The best high quality parts of this carcass and maximize the nutritional value from it.
Ein Tag vor 480.000 Jahren, wie unsere Vorfahren Pferde gejagt und zerlegt haben und was man heute drüber weiß. Michael Stang war das für WDR 5 Quarks. Und das war Quarks Wissenschaft und mehr mit Martin Winkelheide. Sie können uns gerne nochmal hören als Podcast auf wdr5.de oder über die WDR 5 App. Und Ihnen noch einen entspannten Abend und ein schönes Wochenende. Am Montag gibt es dann wieder eine neue Ausgabe. Tschüss, wir hören uns.
WDR 5.